Hallo. Ja, ich glaube, dann können wir auch starten. Es hatten sich ein paar für heute Abend entschuldigt, die aber dann nachhören werden. Woran wir nochmal erinnern müssen, ist, dass nächste Woche eine neue Reihe startet. Hatten wir letzte Woche schon mal gesagt, wäre schön, wenn Sie sich rechtzeitig anmelden. Dann können wir loslegen.
Ja, also unser Wochenabschnitt beginnt damit, dass Mose Kundschafter ausschickt, 12 Männer von jedem Stamm einer, um das verheißene Land auszukundschaften. Es wird geschickt von Kadesh, was in der Sinai-Halbinsel situiert wird, normalerweise noch sozusagen am Rande zum Land Israel. Also von Süden her werden die Kundschafter geschickt und sie sollen das Land auskundschaften, ob es ein gutes oder ein schlechtes Land ist, wie stark die Einwohner sind, wie stark die Städte sind und sollen auch etwas von der Frucht des Landes mitbringen. Und sie ziehen dann los und eigentlich gibt es zwei Traditionen. Die eine sagt, dass sie bis Lvo Hamat kommen. Das würde bis in den Libanon heute hineingehen, aber die wohl eher in die Situation passende Information ist dann im nächsten Vers, wo es heißt, dass sie nach Hebron kamen, sozusagen wo der Übergang von der Wüste in das Bergland beginnt. Und die Auslegung legt auch durchaus Wert darauf, dass damit eigentlich sich der Kreis schließt. Denn in gewissem Sinne hat der Auszug nach Ägypten in Hebron begonnen, weil nämlich Jakob Josef von Hebron losgeschickt hat, um zu seinen Brüdern in Sichem zu gehen und zu sehen, wie es dort aussieht. Und die Folge davon ist ja, dass Josef von den Brüdern in die Grube geworfen wird und dann nach Ägypten verkauft wird. Also sozusagen das Vorspiel zum Hinunterziehen überhaupt der Söhne Jakobs nach Ägypten beginnt. Und damit schließt sich also der Kreis, dass die Kundschafter jetzt bis nach Hebron kommen. Und es heißt dann auch, dass sie in einem benachbarten Tal von den Früchten des Landes mitbringen. Und es ist wohl auch gerade die Jahreszeit, die wir jetzt haben, denn es wird davon gesprochen, dass sie von den Erstlingsfrüchten mitnehmen, wo ihr das Shavuot-Fest, das wir vor knapp 2 Wochen gefeiert haben, als Fest der Erstlingsfrüchte gilt. Und von daher kann man also annehmen, dass sie reiche und schöne Früchte gebracht haben. Eigentlich, es ist so, dass Emblem auch für viele Guides, für die Guide-Organisation geworden, so ein Bild von Männern, die auf beiden Schultern so eine große Traube, eine große Weintraube tragen. Also das ist ein sehr bekanntes Symbol. Und die Kundschafter sind also 40 Tage lang unterwegs und kommen dann nach Kadesh zurück und berichten, wie Mose ihnen aufgetragen hat und sagen, das Land ist wirklich sehr gut und ihr seht ja auch die Früchte und dann kommt der Umbruch, aber das Volk, das da wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt. Und da fällt auch gleich schon einer der Gesandten, der Vertreter des Stammes Juda, Kaleb, ein und sagt, nicht so schlimm, wir können es trotzdem erobern. Und da fängt eigentlich dann die ganze Diskussion an, dass dann eben die übrigen Kundschafter außer Josua, der auch noch schließlich sich auf Kalebs Seite stellen wird, sagen, man kann das Land nicht erobern, wir sind viel zu schwach, wir haben uns selber wie Heuschrecken gefühlt und so haben uns auch die Bewohner angesehen. Also die Panik wird eigentlich immer größer. Und es heißt dann, dass in der ganzen Nacht die Israeliten schon weinten, mit der Aussicht eben, dass alle Männer durch das Schwert fallen werden und die Frauen und Kinder als Beute genommen werden. Es kommt dann zunächst mal Mose und Aaron fallen auf ihr Gesicht nieder. Kaleb will nochmal betonen, dass es möglich ist, das Land zu erobern. Und es kommt dann zu einer Erscheinung der Ehre Gottes, der Kavod Gottes. Und Gott selber ist jetzt aufgebracht und sagt, wie lange soll ich dieses Volk noch ertragen, mit all seinem Murren, und schlägt im Grunde genommen Mose vor oder sagt, ich will das ganze Volk vernichten und anstelle dessen dich zu einem großen Volk machen. Und Mose versucht wieder, Gott zu besänftigen, und zwar mit dem Argument, das er auch schon beim goldenen Kalb gebracht hat. Du kannst dir das nicht leisten, denn wenn du jetzt das Volk vernichtest und die Ägypter und die Völker hier wissen, dass du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast und ihm versprochen hast, es nach Kanaan zu bringen, und wenn das jetzt nicht gelingt, werden alle sagen, du Gott warst nicht in der Lage dazu. Und Mose benutzt auch einige der Eigenschaften, die ihm Gott eigentlich in Reaktion auf das goldene Kalb offenbart hat aus Exodus 34 und sagt ihm Gott in deiner großen Huld, du kannst es doch nicht tun. Und dann sagt Gott auch tatsächlich, ich verzeihe, so wie du gesagt hast. Das werden wir gleich noch sehen, dass man das in unterschiedliche Richtungen interpretieren kann. Und letztlich sieht es so aus, dass Gott darauf verzichtet, sofort das ganze Volk zu vernichten, sondern er sagt, dass alle, die mindestens 20 Jahre alt waren, bei diesem Ereignis das verheißene Land nicht sehen werden, und dass sie ein Jahr pro Tag, den sie ausgekundschaftet haben, also 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen. Und in diesen 40 Jahren werden also alle, die 20 und älter waren, sterben aufgrund ihrer Angst, in das Land zu ziehen, abgesehen eben von Kaleb und Josua, die die einzigen sein werden, die das Land betreten werden. Für die Kundschafter selber, außer den beiden, kündigt Gott ja noch ausdrücklich an, dass sie an einer Plage sterben werden. Und dann ist eigentlich auch sozusagen ein Stimmungsumschwung beim Volk und sagt, nein, wir wollen jetzt doch das Land erobern und sie wollen losziehen. Und Mose sagt ihnen, ihr könnt es nicht machen, Gott ist nicht bei euch, lasst die Finger davon. Und sie ziehen trotzdem hinauf, und das heißt auch ausdrücklich, die Bundeslade und Mose bleiben im Lager und werden natürlich geschlagen an einem Ort, der dann Chorma im Grunde genommen auch die völlige Zerstörung genannt wird. Und dann bricht eigentlich erstmal die Geschichte ab, und es werden nochmal einige Gebote gegeben, die ein erst relevant sein werden, wenn die Israeliten in das Land kommen. Und da sagt dann auch die Auslegung, das ist schon eine Art von Trost, der ist jetzt in dem Moment, wo sie wissen, sie müssen noch 40 Jahre warten, in Gebote gegeben werden für die Zeit im verheißenen Land, um zu sagen, es wird zwar 40 Jahre dauern, aber schließlich und endlich werdet ihr, zumindest die, die jünger als 20 waren, da noch hinkommen. Und das sind Gebote, die noch Ergänzungen zu den Opfervorschriften sind. Da kommt die Trankopfer werden nochmal behandelt. Dann wird die sogenannte Challah, die Pflicht von allem, was man bäckt, da ein Stück Teig im Grunde genommen für Gott beiseite zu tun. Und schließlich geht es auch nochmal um die Opfer für Übertretungen, die aus Versehen begangen worden sind. Und in Fortsetzung davon heißt es dann aber, wer etwas böswillig tut, und gerade wenn jemand den Namen Gottes verunheiligt, im Grunde genommen, da gibt es keine Sühne für, und er wird ausgerottet werden aus seinem Volk. Und dann kommt wieder noch mal eine Geschichte, nämlich von einem Mann, der am Schabbat in der Wüste Holz gesammelt hat, der dann zunächst mal festgesetzt wird, weil es das heißt, man weiß nicht, was man mit ihm tun soll. Und eigentlich ist ja schon verkündet worden, dass wer den Schabbat entweiht, sterben soll. Und die traditionelle Auslegung legt das so aus, dass sie wussten, dass er sterben muss, aber nicht wussten, auf welche Art er hingerichtet werden soll. Und da wurde dann eben erklärt, dass das durch die Steinigung ist. Auch nochmal so eine Geschichte, die zeigt, wie ernst dieses Schabbatgebot genommen wird. Und dann endet unser Abschnitt mit dem Gebot, die Schaufäden an die Kleidung zu machen, wo es dann eben auch heißt, und du sollst nicht nach deinem Augen und nach deinem Herzen gehen. Und vielleicht schafft das auch so, wie so die Einteilung des Wochenabschnitts gewählt worden ist, so einen Rahmen, dass sie eben, es beginnt mit dem Auskundschaften von etwas, wo sie sich eigentlich von ihren Augen und von ihrem Herzen täuschen lassen, und am Ende kommt im Grunde genommen genau diese Warnung, deswegen die Schaufelden anzulegen, damit sie verhindern, dass sowas nochmal passiert. Ja, in den Texten, die ich ausgesucht habe, habe ich den einen Schwerpunkt eben auf die Geschichte der Kundschafter gesetzt und den anderen auf die Sache der Schaufäden, wo wir nochmal einen feministischen Zugang dazu haben. Aber jetzt erstmal zu dem Auskundschaften. Und zwar ist da auch gleich immer schon wichtig die Parallelstelle in Deuteronomium 1, 19 bis 23. Das ganze Buch Deuteronomium ist eigentlich eine Rekapitulation der Ereignisse, die schon in anderen Büchern der Tora erzählt worden sind. Und es beginnt gleich damit, dass Mose an die Geschichte von den Kundschaftern erinnert. Und der Unterschied ist, dass in Deuteronomium 1 gesagt wird, dass die Israeliten zu Mose sagten, er soll doch Männer ausschicken und dass Mose auch sagt, dass er die Idee gut fand und dann die Leute ausgeschickt hat. Während es eben in unserem Abschnitt nur heißt, dass Gott zu Mose sagt, schicke dir Kundschafter aus. Und hinter diesen beiden unterschiedlichen Darstellungen steht schon sofort die Frage, ob es überhaupt schon problematisch ist, dass man Kundschafter ausschickt und es sozusagen auch ein fehlendes Vertrauen auf Gott ist, auch gerade zu sagen, ist das Land gut oder schlecht, was eigentlich schon fast eine Unverschämtheit ist, könnte man sagen, denn ihnen wurde ja schon gesagt, dass das Land gut ist. Also wie kommt Mose jetzt auf die Idee zu sagen, seht nach, ob das Land gut oder schlecht ist? Ja, Rashi sagt dazu und legt eben Wert darauf, dass es nicht nur heißt schicke, sondern schicke dir. Das hatten wir ja schon öfter mal. Das hatten wir bei Abraham, das hatten wir bei dem Schwiegervater des Mose. Und hier in diesem Fall versteht Rashi dieses dir deiner Meinung nach. Ich befehle es dir nicht. Wenn du willst, schicke. Da die Israeliten kamen und jetzt springt Rashi in die Version von Deuteronomium über. Und sagten, lass uns Männer vor uns herschicken. Wie es heißt, und ihr nährtet euch mir alle und sagtet, lass uns schicken. Und jetzt sagt Rashi, ja, man könnte sagen, fast was Unverschämtes, da drängte Mose, der Schechinah, der Gottesgegenwart, seinen Willen auf. Also sozusagen, die Israeliten haben ihn gedrängt und er drängt jetzt Gott. Aber er weiß auch, dass da ein Problem ist. Und er sagte, und ich vermute, dass das eher Mose ist, so wie ich den Text lese, ich sagte ihnen, dass das Land gut ist, wie es heißt, nämlich in Exodus 3, bei den Worten, die Mose in Gottes Auftrag sagen soll, ich werde euch hinaufbringen aus dem Elends Ägypten in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Bei eurem Leben, ich gebe euch die Möglichkeit, euch durch die Worte der Kundschafter zu täuschen, sodass ihr es nicht erben werdet. Also Rashi sieht das durchaus als eine problematische Sache. Ramban, der wie so oft erstmal die Worte Rashis zitiert, spitzt eigentlich die Problematik nochmal um einiges zu. Und man muss hier fragen, ob Mose selber in der Angelegenheit gesündigt hat, wie es heißt, eben in Deuteronomium. Und die Sache, nämlich das Aussenden von Kundschaftern, war in meinen Augen gut. Und warum sagte er zu ihnen hinsichtlich des Landes, ob es gut ist oder schlecht, nachdem ihm von Anfang an gesagt wurde, dass es gut und weit ist? Und weiter, was taten die Kundschafter? Denn Mose sagte zu ihnen, und seht euch das Land an, wie es ist und das Volk, das auf ihm wohnt, ob es stark oder schwächlich ist, gering oder zahlreich. Und sie mussten ihm auf jeden Fall eine Antwort bringen auf das, was er ihnen befohlen hatte. Und was ist ihre Schuld, was ist ihre Sünde, als sie ihm sagten, nur ist das Volk mächtig und die Städte befestigt und groß. Und hatte er sie etwa ausgeschickt, damit sie ein lügnerisches Zeugnis ablegen? Und denke nicht, dass ihre Schuld nur in der bösen Nachrede über das Land bestand, die eben ausdrücklich einige Verse später erwähnt wird als böse Nachrede. Es ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Denn schon bevor sie ihnen das sagten, begann der Streit Kalebs mit ihnen. Und so steht geschrieben, und unsere Brüder ließen unser Herz schmelzen, indem sie sagten, ein Volk, das größer und erhabener ist als wir. Und hier steht geschrieben, durch das Schwert zu fallen und unsere Frauen und Kinder werden zur Beute werden. Und siehe, unser Lehrer Mose hat ihren Söhnen genau dies gesagt und ist weit hinausgegangen über das, was die Kundschafter ihren Vätern gesagt hatten, hinsichtlich der Macht des Volkes und der Befestigung seiner Städte und der Kraft der Riesen, wie geschrieben steht, eben einige Kapitel später in Deuteronomium. Höre Israel, du überschreitest heute den Jordan, um hinzugehen und Völker, die größer und mächtiger sind als du, zu beerben. Große und bis in den Himmel befestigte Städte, ein großes und erhabenes Volk, die Söhne der Riesen, von denen du weißt und gehört hast, wer kann vor den Söhnen der Riesen dastehen? Und wenn die Schuld der Kundschafter und ihre Sünde darin bestand, warum sollte er das Herz ihrer Söhne abhalten, wie die Kundschafter das Herz ihrer Väter abhielten? Ferner, was für einen Grund hatte unser Lehrer Mose für eine solche Aussendung? Wenn das Land gut und das Volk schwächlich ist, also gut, und wenn es schlecht und das Volk stark ist, denkt er etwa, dass er sie nach Ägypten zurückbringen wird? Also hier in den Fragestellungen von Ramban kommt Mose ziemlich schlecht weg. Und eigentlich seine ganze Idee, was er den Kundschaftern auftritt, ist das eigentliche Problem. Und die Kundschafter haben ja nur getan, was er ihnen gesagt hat. Und so versucht Ramban das jetzt zu erklären. Aber die Sache ist so zu regeln. Die Israeliten sagten, wie alle, die in ein fremdes Land kommen, um zu kämpfen, dass sie Männer vor ihnen ausschicken wollen, um die Wege zu kennen und den Zugang zu den Städten. Und nach ihrer Rückkehr werden die Kundschafter an der Spitze der Armee gehen, ihnen den Weg zu weisen. So wie es heißt im Buch der Richter, zeig uns doch den Zugang zur Stadt. Und damit sie ihnen raten, gegen welche Stadt sie zuerst kämpfen sollen und von welcher Seite aus es günstig ist, das Land zu erobern. Und so sagten sie ausdrücklich, und sie werden uns Antwort geben über den Weg, auf den wir hinaufsteigen und die Städte. Das heißt, die Städte, zu denen wir zuerst kommen werden. Und von dort werden wir in das ganze Land kommen. Und dies ist ein anständiger Rat, bei allen die Länder erobern. Und so hat es auch noch Mose selbst getan, wie es heißt, eben ein paar Kapitel später, als es um die Eroberung von Teilen des Ostjordanlandes geht. Und Mose schickte aus, Jahaser auszuspionieren. Und auch Josua bin Nun im Fall von Jericho hat zwei Kundschafter ausgeschickt. Und dass das in Ordnung war, sozusagen, da geht impliziert Ramban von aus, weil die Eroberung danach ja gelungen ist und niemand bestraft worden ist. Also von daher muss das eine Sendung gewesen sein, die in Ordnung war. Und daher war es gut in den Augen Moses, denn die Schrift verlässt sich nicht bei all seinen Taten auf das Wunder, sondern befiehlt den Kämpfenden, sich zu rüsten, sich zu schützen und aufzulauern. Wie es die Schrift beim Krieg um Ai sagt, der nach seiner Anordnung geführt wurde und an vielen Stellen. Also es nämlich um Ai geht, die Stadt, die nach Jericho erobert wird, sagt Gott selber zu Josua, er soll einen Hinterhalt legen. Also es ist sozusagen, einerseits ist es ein Krieg, den Gott führt, aber das heißt noch lange nicht, dass man nicht überlegen soll, wie man das militärisch vernünftig macht. Und so drängte Mose der Schechina seinen Willen auf. Und er gab ihm die Erlaubnis und sagte zu ihm, schicke für dich Männer und sie werden das Land Kanaan auskundschaften. Und sie werden es kennenlernen und euch sagen, und nach ihren Worten beratet euch in der Angelegenheit der Eroberung. Und siehe, Mose sagte zu ihnen, steigt im Negev, oder man könnte auch, wenn man es nach der Himmelsrichtung übersetzt, im Süden hinauf. Und das bedeutet, geht diesen Weg im Negev hinauf, dass sie das Volk kennenlernen, das im Land des Negev wohnt, dass sich die Israeliten in dieser Himmelsrichtung befinden. Und weiter sagte er zu ihnen, dass sie im Land selbst herausfinden sollen, ob es gut oder schlecht ist. Denn wenn es schlecht ist, werden sie zuerst andere Orte erobern, denn sie haben den Berg des Amoriters bei Hebron ausgekundschaftet. Und auch Josua hat nicht alles erobert, und dies ist die Bedeutung von, und wie ist das Land, in dem er wohnt, bezogen auf das Volk, das im Negev wohnt. Und da Mose wusste, dass das Volk, dass das Land fett und gut ist, wie ihm gesagt wurde, in ein gutes und weites Land, hat er ihnen möglicherweise deswegen gesagt, dass sie darauf achten und es herausfinden sollen, damit sie es dem Volk sagen und es sich freuen und Kraft bekommen wird, in Freude hinaufzuziehen. Und daher sagte er zu ihnen, seid stark und nehmt von den Früchten des Landes, damit sie mit eigenen Augen den Preis des Landes sehen. Also er versucht es ja einerseits zu interpretieren, dass das Auskundschaften eigentlich nicht für das ganze Land, sondern nur für den Negev galt, um zu sehen, ob das sozusagen die richtige Ecke ist, von der aus man das Land erobert. Und dass er nicht wirklich meinte, das Land kann gut oder schlecht sein, sondern wusste, es ist gut und sie werden gute Früchte mitbringen, um zu beweisen, dass das Land gut ist. Ramban geht noch ein Stück weiter. Nach der Sprache der Schrift scheint es mir, dass Mose der Schechina nicht seinen Willen aufgedrängt hat, sondern die Bedeutung von schicke dir ist, dass sie zustimmten, Kundschafter zu schicken. Und üblich war, dass man zwei Kundschafter im Geheimen, eben wie es Josua getan hat, schickte und dass sie von einigen Stämmen geschickt werden. Und er, der die Zukunft kennt, befahl ihm, dass er einen Mann von jedem Stamm Israels schicke und dass es deren Fürsten seien. Denn er wollte, dass alle Großen in dieser Sache gleich seien. Vielleicht werden sie sich erinnern und zu ihm zurückkehren. Und wenn nicht, sollte das Urteil für das ganze Volk gleich sein. Und das ist die Bedeutung von nach seinem Wort. Dass es auf sein Gebot hin Fürsten und Häupter der Kinder Israels seien. Also was Ramban jetzt hier wird, sagt, ist, dass man eigentlich die beiden Texte in Numeri und in Deuteronomium als zwei verschiedene Sachen sehen soll. In Deuteronomium sind es die Israeliten, die sozusagen eine militärische Kundschaft schicken wollen, und in Numeri ist es wirklich nur der Gedanke Gottes mit seinen eigenen Absichten. Und das wird jetzt noch ein Stück weiter erklärt. Und nach dem Wortlaut der Schrift scheint mir, dass er gegenüber Mose ihre Bitte, Kundschafter zu schicken, nicht erwähnte und nicht Moses Zustimmung. Denn sonst hätte die Schrift es hier erzählt. Und die Kinder Israels näherten sich Mose und sagten, lasst uns Männer vor uns herschicken. Und die Sache war in Moses Augen gut, und danach hätte sie geschrieben, und er sprach zu Mose und sagte, schicke dir Männer, wie sie zu dir gesprochen haben, einen Mann pro Stamm. Sondern es war so, dass die Israeliten um die Aussendung baten und die Sache in Moses Augen gut war. Und danach kam das Wort, also das Wort Gottes, zu Mose wie die übrigen Worte. Und er sagte einfach so zu ihm, also ohne den Kontext vorher, schicke dir Männer. Und dies ist die Bedeutung von, und sie sollen das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels gebe. Wenn er spricht von einer neuen Angelegenheit, von der noch gar nichts gesagt wurde. Und dies alles war, weil es ihm um seiner Gerechtigkeit willen gefiel, dass die Aussendung sein Gebot sei und mit allen Stämmen und den Großen unter ihnen geschehe, damit sie gerettet werden. Und so scheint es auch, dass sie Mose baten, lass uns Männer vor uns ausschicken, uns das Land zu erforschen. Das ist die Suche nach Wegen und hinsichtlich der Eroberung. Und das bedeutet vor uns, dass sie hinter ihnen auf ihrem Weg hergehen werden. Wie und seine Bundeslade zog vor ihnen her. Aber er befahl, und sie sollen das Land Kanaan auskundschaften. Und dies ist wie eine Auslese, wenn man etwas kauft. Und so auch ihnen Ruhe auszukundschaften in Numeri 10. Daher befahl Mose ihnen detailliert zu sagen, ob es gut oder schlecht ist, fett oder mager. Alles, um sie zu erfreuen, denn eine Pracht ist es vor allen Ländern. Und hier wird die Angelegenheit einfach gesagt, wie sie war, aber im Deuteronomium hat Mose sie an alles von Anfang an erinnert, um ihnen ihre Schuld zu sagen, denn sie sündigten in dem, was sie selber erbaten und verlangten. Und nach der Meinung unserer Lehrer sündigten sie, als sie sagten, lasst uns Männer vor uns ausschicken. Denn sie sehen sein Heil, dass er ihnen immer wirken wird, und sie hätten hinter der Wolke hinterhergehen müssen, in welche Richtung sie auch gehe. Und Mose willigte ein, ihr Begehren zu erfüllen, und die Sache war in meinen Augen gut, bedeutet, ich habe eure Bosheit ertragen und habe angeordnet, entsprechend zu tun. Und er befahl ihm, einen Mann pro Stamm seiner Väter zu schicken, wie es bei Samuel heißt, als die Israeliten einen König verlangen. Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, König über sie zu sein. Also Ramban bringt im Grunde genommen eine Vielfalt von Antworten auf dieses Problem. Und jetzt noch kurz zum Abschluss Ralbak, ich glaube, den hatten wir noch nicht, Rabbi Levi ben Gershom, einer der späteren mittelalterlichen Ausleger, der auch mehr so philosophische Ansätze hat, und der eigentlich noch viel kritischer auch den Israeliten gegenüber ist und der ganzen Sache des Auskundschaftens. Sein geringes Vertrauen auf ihn brachte Israel zu all diesem Übel. bis dahin, dass sie Kundschafter ausschickten, nachzuforschen, ob sie das Land erobern können. Ein Zweifler mag das bezweifeln und sagen, dass Israel mit dieser Bitte nicht sündigte, da wir bei Josua ben Nun finden, dass er Kundschafter nach Jericho und nach Ai schickte. Aber dieser Zweifel bringt keine Schwierigkeit, so wie ich es erkläre. Das Ausspionieren Jerichos war nur dazu da, zu erforschen, ob die Einwohner des Landes vor Angst vor ihnen vergingen. Das Ausspionieren von Ai, um zu erforschen, von wo aus sie es leicht erobern könnten und wie. Nicht, dass ihre Absicht war, dass sie davon absehen werden, gegen sie zu kämpfen, wenn sie stark sind. Ja, soweit also die Auseinandersetzung mit der Frage, ob es legitim war, die Kundschafter auszusenden. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu da? Frau Herritsch?
Ich verstehe eigentlich so die Tiefe des Konfliktes nicht, dass das Volk nicht Gottes Stimme folgt, sondern Menschens Stimme. Ist das Problem? Ist das der Konflikt? Also mit dem goldenen Kalb, das habe ich gut nachvollziehen können. Aber nachher nimmt das ja noch eine Dimension an, wo gesagt wird, dass das Volk muss bestraft werden.
Also die Bestrafung kommt vermutlich erst zustande, nachdem, man könnte sagen, das Aussenden der Kundschafter schief geht, nachdem die Folge davon ist, dass sie Angst haben, der Meinung sind, sie sind nicht stark genug, das Land zu erobern und auch schon sagen, wir suchen uns einen neuen Führer aus und wollen zurück nach Ägypten gehen. Und da natürlich Gott darüber wütend ist, dass sie nicht in das verheißene Land ziehen wollen. Man könnte theoretisch überlegen, wenn die Kundschafter zurückgekommen wären und gesagt hätten, das Land ist wunderbar und natürlich, wenn wir es schaffen, es zu erobern, hätten sich vielleicht gar keine weiteren Fragen gestellt. Aber da dieses Kundschaften zur Katastrophe geführt hat, dass sie das, was Gott ihnen versprochen hat, nicht mehr wollen, eben das Land nicht wollen, kommt vielleicht sozusagen die Frage, ob es in Ordnung ist, die Kundschafter zu schicken. Und natürlich ist das eine grundsätzlich philosophische Frage, die kommt bei Ramban ja auch so ein bisschen in der Bemerkung, wo er sagt, nicht immer kann man sich aufs Wunder verlassen. Sozusagen ist der Gedanke, ist es nun wirklich richtig, Gott hat gesagt, ich führe euch da hinein und wir gehen dann einfach, wenn Gott es uns sagen wird, oder ist es richtig, das vorzubereiten und sozusagen nicht sich darauf zu verlassen, dass Gott alles arrangiert, sondern zu sagen, okay, er hat es uns verheißen, aber auch wir müssen unseren Anteil dazu tun. Und wir hatten sowas Ähnliches, glaube ich, erwähnt, auch in der Geschichte, wie Jakob sich vorbereitet, Esau zu begegnen, wo er ja einerseits, um Esau zu versöhnen, ihm Geschenke schickt und auch seine Familie und sein Hausgesinde auf zwei Lager aufteilt, damit zumindest eines der Lager am Leben bleibt, also durchaus praktische Dinge tut, um sich und die Seinen oder zumindest einen Teil von ihnen zu retten, aber auch Gott bittet ihm zu helfen. Und da ist eigentlich eine sehr gängige jüdische Auslegung zu sagen, man darf eigentlich erst dann beten um die Hilfe Gottes, wenn man vorher alles getan hat, was man selber tun konnte. Und also von daher durchaus eine gewisse Skepsis da ist, sich auf das Wunder zu verlassen. Andererseits ist gerade die Geschichte von dem Auszug nach Ägypten und von dem Hineinführen in das verheißene Land wirklich eine Geschichte, wo es irgendwo darum geht, dass die Israeliten auch lernen sollen, sich auf Gott zu verlassen und dass eigentlich alles mit Gottes Macht getan wird. Und von daher das eben in Frage gestellt wird. Und wahrscheinlich hat auch sozusagen die Fantasie der Ausleger angeregt, dass wir die beiden unterschiedlichen Versionen haben. Dass wir eben hier in unserem Wochenabschnitt haben, dass völlig unvermittelt Gott zu Mose sagt, schicke dir die Kundschafter, aber wir in Deuteronomium eine Variante haben, wo das eigentlich mit dem Drängen der Israeliten anfängt und gar nicht mehr so klar ist, ob das wirklich von Anfang an Gottes eigene Initiative ist. Herr Müller.
Ist denn die Alternative, Israel nicht anzugreifen, also aus Angst, wie die Kundschafter berichten, ist denn die einzige Alternative tatsächlich, von dem Volk nach Ägypten zurückzugehen und sagen, Pharao, hier sind wir wieder?
Was sollen sie sonst machen? In der Wüste bleiben, hoffen, dass das Manna ihnen immer erhalten bleibt. Also große,
Ja,
viele
in dem
andere
Moment ist ihr,
Alternativen gibt es wohl nicht.
ja, aber in dem Moment ist ihre Angst schon beantwortet,
Ja, das
weil sie keine Alternative haben.
in gewisser Weise ja, und das ist ja auch das, was Ramban rhetorisch fragt. Also wenn Mose sozusagen den Kundschaftern sagt, schaut nach, ob die Leute im Land stark sind oder nicht. Und dann fragt er, ja, hat Mose etwa gedacht, wenn sie sagen, die sind stark, ich bringe sie nach Ägypten zurück? Das ist ja wohl undenkbar.
Naja gut, wir unterstellen ja, dass diese Kundschaftersache wirklich eine Strategie ist, die Vorbereitung eines Kampfes, weil es so
Nicht
üblich ist.
notwendigerweise. Das wird ja genau diskutiert, ob das, also
Ja,
nur nach
ja.
der Variante in Deuteronomium sicher, ob es hier so ist, kann man so die Andeutung, die Ramban bringt, eben die Früchte des Landes mitzubringen, ihnen sozusagen schon mal einen Beweis im Voraus zu geben, wie gut das Land ist. Also das. Ob das wirklich nur eine militärische Angelegenheit ist, ist hier nicht ganz so klar.
Irgendwie ist es unlogisch, dass wenn ich nichts tue, dann demonstriere ich meine Gottgläubigkeit. Und wenn ich etwas tue, tue ich das Gegenteil. Bin ich ungläubig oder sündige ich, wie hier gesagt wird?
Es würde ja nicht heißen, nichts tun, sondern eben dann sich aufzumachen zur Eroberung des Landes, wenn Gott es sagt. Aber natürlich, es ist die Frage da, ob man einfach passiv da sitzen soll und warten soll,
Ja.
bis Gott sagt, es zu tun, oder ob man eigene Vorbereitungen machen kann. Und wie ich vorhin sagte, es gibt durchaus auch Auslegungen, die das für völlig legitim halten, dass man erstmal aus eigener Kraft die Dinge tut. Und wie gesagt, ich vermute, wenn eben nicht die Sache schiefgegangen wäre, hätte man wahrscheinlich in der Auslegungstradition die Ausdehnung der Kundschafter weniger kritisch gesehen. Wir sehen ja also offensichtlich niemand von den Auslegern hat ein Problem damit, dass Josua Boten ausgesandt hat, wo es gerade in Josua 2 nochmal aus gar nicht heißt, dass Gott ihm das gesagt hat. Da ist das eindeutig nur Josuas Initiative. Und da das aber funktioniert hat und Jericho ja nachher erobert wird, kommt da niemand auf die Idee, dass da ein Problem war.
Also wir sind ja nicht so geneigt, diesen absoluten Gehorsam zu folgen. Ja.
Moderne Menschen haben da mehr Probleme mit, ja.
Ja.
Frau Dankowski?
Mir ist wichtig, da noch ein den Aspekt noch ein bisschen hervorzuheben in dieser Geschichte. Also vorausgesetzt ist, das Land ist verheißen, das Land ist gut. Darauf soll das Volk vertrauen. Und jetzt kommt die menschliche Sorge dazu, stimmt das denn wirklich oder wir wollen das ein bisschen genauer wissen. Das reicht uns nicht, aber dann bringen Sie ja eine Botschaft zurück, die einen insgesamt an der menschlichen Fähigkeit zur Objektivität zweifeln lässt oder andersrum gesagt, es kommt immer auf die Deutung an. Und das hat ja etwas damit zu tun, dass die Psyche mit im Spiel ist. Und in diesem Fall geht es also so aus, dass auf der einen Seite, wenn man mal die Dinge auch in ihrer Herrlichkeit vielleicht etwas überhöht werden, also siehe die zentnerschwere Traube, und auf der anderen Seite die Angst natürlich jetzt, sozusagen die Oberhand gewinnt.
Und das, glaube ich, ist der Konflikt. Ja, also dass das große Vorhaben sozusagen eben tatsächlich aus menschlicher Kraft alleine nicht zu bewältigen ist, weil man jetzt hier an dieser Stelle doch überwiegend zurückschreckt. Und das ist genau der Punkt, wo man sich eigentlich auf die Verheißung verlassen müsste. Und von daher sehe ich da auch eine gewisse, na, sagen wir mal, eine freundliche, göttliche, pädagogische Ermahnung drin. Ja, sich auch nur das zuzumuten, was man dann wirklich bewältigen kann. Und in dem Moment halte ich es nicht für gegeben. Ja. Also sehe ich
Ja,
das Ergebnis dieser Kundschafterei.
das ist sicher eine psychologisch hochspannende Geschichte, die man
Ja.
also auch von der konkreten Sache sozusagen ablösen kann, wie man ja auch merkt, wie die Angst sich steigert. Erst sagen sie ja nur, okay, die Städte sind groß und befestigt, und dann kommt die Erzählung von den Riesen und wir waren wie Heuschrecken, muss das heißt, und auch wir fühlten uns wie Heuschrecken. Also sie hätten sich ja nicht
Ja.
so fühlen müssen. Sie lassen sich das einreden. Also da kann sicher, wer sich in der Psychologie auskennt, kann da sicher so die Stufen, wie man sich in Angst hineinsteigert, da ist das sicher eine ganz spannende Geschichte zu, das zu nehmen. Ja, dann schauen wir
Naja,
uns
aber wenn man,
mal an.
entschuldigt, ich habe noch
Ja, Herr
mal,
Müller.
wenn man mal die Konsequenzen daraus sich ansieht, dann gibt es ja praktisch eine, naja, ich nenne es mal eine 40-jährige Verbannung. Sie müssen noch mal hier in die Wüste ziehen.
Ja,
Und
das
da
ist
kommt
etwas, was Sie,
natürlich
glaube ich.
bei uns kommt dann natürlich der Begriff der Verhältnismäßigkeit auf. Ja.
Das ist
Wie
natürlich auch
schlimm
etwas,
war das, diese Vorsicht? Es war ja Vorsicht und Angst, aber wie schlimm ist ja menschlich, ja?
Ja, also wir sehen, ich denke, seit der Gabe der Tora sehen wir, dass Gott ziemlich aggressiv reagiert auf fehlendes
Ja.
Vertrauen. Und ich glaube auch gerade jetzt noch mal zu sehen, dass wenn diese Geschichte nicht geschehen wäre, der Wüstenzug die Sache von ein paar Monaten gewesen und vorbei gewesen. Und jetzt wird das zu 40 Jahren. Und wie wir gleich im weiteren Abschnitt sehen werden, für die jungen Leute ist es natürlich eine Strafe. Das heißt, die müssen jetzt, die unter 20 sind, die müssen jetzt noch 40 Jahre in der Wüste bleiben, auch die, die noch gar nicht geboren sind. Für diejenigen, über die verhängt wird, dass sie das Land nicht sehen werden, kann man das auch so auslegen, dass das sozusagen in gewisser Weise Gottes Langmut ist, denn sie sterben nicht sofort, sondern sie können noch bis zu 40 Jahren leben, aber es wird eben in der Wüste sein. Das sehen wir gleich im Detail noch bei den Auslegungen eben zu Moses Gebet Gott gegenüber, dass das sozusagen unterschiedliche Seiten hat. Gundula?
Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, eine ganze Generation wird ja dadurch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ausgemerzt, weil die ganze Generation das nicht mehr erleben wird, sondern nur noch die nachkommenden Generationen. Und dadurch wird im Grunde auch von der Generation her ein Wechsel in den Leuten vollzogen, die eben ins Land ziehen und die eben auf der Strecke bleiben. Und das finde ich schon auch ganz, ganz schön viel.
Ja, das ist auch, man, das ist ja auch, letztlich wird es ja Mose selber treffen, der auch
Ja.
nicht ins
Ja.
Land einziehen darf. Und da auch mal die Frage, wieso nicht? Und ob das nur eine Frage von Schuld ist oder ob da auch was Psychologisches hinterher steht, dass es vielleicht einfach zu viel war. Die eine Generation konnte nicht sowohl den Auszug aus Ägypten als auch den Einzug in das Land vielleicht erleben. Und eben, es hat zwei Seiten. Die Generation der Ausziehenden aus Ägypten wird zwar in der Wüste sterben und damit das verheißene Land nicht sehen, aber man könnte natürlich fragen, immerhin, sie werden nicht alle sofort sterben, was Gott ja eigentlich am Anfang wollte, als er gesagt hat, ich werde alle vernichten. Einige von ihnen werden immerhin noch 40 Jahre leben, oder also je nachdem, wie alt sie gerade sind und also unterschiedliche Jahre leben. Also sie werden eines natürlichen Todes im Laufe dieser 40 Jahre sterben, wo man natürlich streiten kann, was ihnen lieber gewesen wäre, ob sie sofort sterben oder sie die 40 Jahre in der Wüste bleiben. Aber man kann es auch als eine gewisse Langmut sehen, was wir eben gleich in den Texten noch ein Stück weiter sehen können. Herr Müller noch mal? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, ich fasse meine Gedanken noch ein bisschen zusammen. Während der Wüstenwanderung, die ja jetzt kommt, die 40 Jahre, wird keine Beschneidung durchgeführt. Das heißt also, den Leuten, die nicht in das Heilige Land kommen, wird die Brit Mila verweigert. Das heißt also, der eigentliche Bund mit Gott darf nicht geschlossen werden als Strafe von Gottes Seite her.
Die jüdischen Ausleger sehen es weniger als Strafe, als zu sagen, wenn man unterwegs ist, ist es einfach zu gefährlich, das zu machen.
Ja, gut.
Und sie werden dann, es wird uns dann ja im Buch Josua erzählt, werden sofort, nachdem die Israeliten durch den Jordan gezogen sind, danach werden dann ja alle beschnitten werden, wo es eben ausdrücklich heißt, denn in den 40 Jahren der Wüste sind sie nicht beschnitten worden, um dann das Pessach feiern zu können. Also in dem Moment, wo sie ins Land einziehen, kann der Bund dann ja erhalten werden.
Das ist aber ein krankes Heer dann.
Bei Josua ist es ja auch mehr Gott, der den Krieg führt. Also von daher müssen sie nicht so ganz stark sein. Sie haben auch noch ein bisschen Zeit, sich auszuruhen, bis es dann mit dem Eroberung losgeht. Da kann ich im Übrigen schon mal ankündigen, dass wir mit der Akademie planen, wenn wir im Oktober mit dem Wochenabschnitt fertig sind, dass wir mit dem Buch Josua weitermachen werden und weiter durch die Bibel gehen. Also da haben wir heute schon mal ein bisschen Vorgeschmack und auch die Sendung der Kundschafter durch Josua in Josua 2 ist auch die Prophetenlesung zu unserem Abschnitt natürlich, weil es interessante Vergleiche sind, die man da machen kann. Frau Fricke noch.
Ich habe nur noch einen kulturgeschichtlichen Gedanken jetzt gehabt bei dem, was die anderen gesagt haben. Ich denke, es ist ja die Zeit der neolithischen Revolution. Das heißt, es brauchte ja auch Zeit und es wechselte ja immer etwas, dass die Leute sesshaft wurden. Das heißt, in das gelobte Land kommen, in eine Jericho fertige Stadt kommen. Und das andere ist eben unterwegs zu sein. Sammler, man sammelt Manna, Jäger zu sein. Und vielleicht ist das ein Stück Zeitgeist da drin. Mit diesen 40 Jahren ist mir jetzt nur eingefallen, dass man das geschichtlich so ausdrücken könnte. Dass man nicht sofort von jetzt auf gleich, ne, in eine Zivilisation hineingehen kann. Ich weiß es nicht.
Kann durchaus auch im Hintergrund stehen. Frau Dankowski?
Ich will jetzt nicht den Verlauf aufhalten, auch kein Fass aufmachen, aber nochmal kurz zu der Härte, die uns da so aufscheint und vielleicht auch zu schaffen macht. Ich glaube, es liegen darin auch begründet, sage ich mal, es hat was Typologisches für mich auch im Blick auf Menschheitserfahrung, sowohl im Kollektiven als auch im Individuellen, was ich damit meine. Nur mal so ein Stichwort, wie gesagt, kein Fass aufmachen, aber wir kennen ja die berühmte Rede zum Beispiel unseres damaligen Bundeskanzlers von den blühenden Landschaften, nachdem die sich dann zeigten in der Vision, nachdem die Wiedervereinigung möglich geworden war. Und so schnell blühten sie dann nicht, die Landschaften. Und das hat für mich auch eine gewisse Parallelität. Da ist Freiheit möglich geworden, aber Freiheit bedeutet nicht sofort Einzug ins Paradies oder ins Schlaraffenland oder wie auch immer. Und auch in den einzelnen Biografien kennt man ja immer wieder diese Erfahrung, dass man vielleicht zurückgeschreckt ist, dass Menschen zurückgeschreckt sind vor einer Zukunft aus Angst und sich damit Perspektiven auch verschlossen haben oder ihnen verschlossen worden sind, wie auch immer. Und das kann lange, lange, lange Auswirkungen haben. Ja, das ganze Lebensgeschichten, Lebensentwürfe ganz anders verlaufen, als sie hätten verlaufen können. Von daher glaube ich, das spiegelt sich für mich auch darin wieder in dieser Geschichte.
Ja, also ich denke, dass es auch ganz wichtige Sachen sind dazu und vielleicht dann auch bei dieser Härte man irgendwo sagen muss, das sind Sachen, die man sich wirklich selber kaputt machen kann. Ja. Und das ist auch so in einem gewissen Grad vielleicht nicht mehr rückgängig zu machen dann.
Ich möchte
Brigitte?
Ich glaube, man kann die Sache auch noch ganz anders sehen, dass man diese 40 Jahre nicht so sehr auf auf die Zeitspanne von 40 Jahren bezieht, sondern auf die 40 als Symbol. Das heißt also, die 40 bedeutet ja in der Gematrie praktisch, na, ich sag mal, immer. Eine ewig lange Zeit, also immer. Und das kann bedeuten, dass das Volk eben, in Anführungszeichen, dadurch bestraft ist, dass es immer durch die Welt ziehen muss. Und das tut es ja letzten Endes.
Oh. Ja, und 40 ist auch eigentlich die Zahl, die man braucht, um für etwas reif zu werden, könnte man sagen. Das ist auch, wir haben es bei Isaak, der mit 40 Jahren heiratet. Da fängt sowas an und eben auch eben diese 40 Tage, die 40 Tage, die Mose auf dem Berg Sinai ist. Also es ist die Zeit des Reifens, die nötig wäre. Und da könnte man sich natürlich fragen, auch wenn die Geschichte mit den Kundschaftern nicht geschehen wäre, hätte es diese Zeit vielleicht gebraucht, so gesehen. Brigitte, du hattest dich noch gemeldet.
Ja, das scheint mir auch sehr logisch zu sein, weil es schafft so einen Raum dafür, du hast gesagt, reif zu werden, aber auch eine stärkere Bindung herzustellen an das, was eben noch nicht erreicht ist. Ja, man geht nicht rein und hat schon alles, sondern es braucht eben etwas, wie die Frau Dankowski vorhin gesagt hat, sich dem anzunähern, dem würdig zu werden, das auch wirklich wertzuschätzen, was einem da versprochen ist. Und vielleicht braucht es auch deshalb diesen Zeitraum, ne?
Und auch so die Kraft der Sehnsucht, die ja auch wirklich nur, wenn man auf das warten muss, groß wird.
Ja.
Ja. Frau Herritsch, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ich ziehe zurück. Ich wollte vorschlagen, weiter im Text zu gehen.
Ja, aber ich denke, wir haben wirklich, es ist ein total spannender Text und Sie haben ja auch viele interessante Dinge gebracht. Und einiges kommt ja jetzt auch nochmal wieder bei dem, was Mose zu Gott sagt, und der Einfachheit halber habe ich hier so eine kleine Tabelle gemacht. Also Mose geht ja im Grunde genommen an, um Gottes Verzeihen zu erlangen, mit Ausdrücken, die ihm schon nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb gegeben worden waren. Also wir haben einerseits Exodus 34, 6 bis 7, das sind die Eigenschaften, die Gott ihm da offenbart, und ein Teil von denen, also eigentlich bis zu dem vorletzten und reinigt, hatte ich damals gesagt, das sind die 13 Eigenschaften Gottes, die auch in der jüdischen Liturgie dann zu Yom Kippur eine Bedeutung haben, um das Verzeihen Gottes zu erringen. Und Mose greift eindeutig jetzt auf diesen Text zurück, aber er zitiert nicht alle Eigenschaften. Und das ist eigentlich das, was die Ausleger auch jetzt eigentlich interessiert. Wieso hat er nicht einfach das Ganze zitiert? Ja, jetzt fängt zunächst mal Rashi an. Also Mose zitiert den Gottesnamen und sagt dann langmütig, den Gerechten und den Frevlern gegenüber. Und jetzt nimmt Rashi im Grunde genommen einen Midrasch, der im babylonischen Talmud im Sanhedrin kommt. Als Mose in die Höhe stieg, fand er den Heiligen, gepriesen sei er, wie er da sitzt und schreibt. JHWH langmütig, und sagte zu ihm, den Gerechten gegenüber. Sagte ihm der Heilige, gepriesen sei er, auch den Frevlern gegenüber. Sagte er, also Mose ihm, die Frevler mögen vergehen. Sagte er, der Heilige ihm, bei deinem Leben, du wirst es nötig haben. Als die Israeliten mit dem Kalb und mit den Kundschaftern sündigten, betete Mose vor ihm als dem Langmütigen. Sagte der Heilige, gepriesen sei er ihm, hast du mir nicht gesagt, den Gerechten gegenüber? Sagte er Mose ihm, hast du mir nicht gesagt, auch den Frevlern gegenüber? Möge doch nun bitte groß werden des Herrn Macht, dein Wort zu tun, dass du ihm gesagt hast, auch den Frevlern gegenüber werde ich langmütig sein. Und dann der Ausdruck, und reinigt die, die umkehren, sicher nicht reinigt die, die nicht umkehren. Also so hat es eigentlich eine sehr spannende Diskussion, wie sich Mose und der Heilige, gepriesen sei er, die Bälle so gegenseitig zuspielen. Ramban geht das noch ein bisschen länger an. Und zwar schreibt er, auf dem Weg der Wahrheit. Das ist eigentlich, wenn er in seiner Auslegung ein bisschen mehr in die Mystik reingeht. erkenne, da der Gottesname an dieser Stelle als Adonai geschrieben ist. Das heißt, normalerweise wird ja das Tetragramm als Adonai gelesen, aber mit den Konsonanten J, H, W, H geschrieben. Aber hier steht wirklich Adonai im Vers und nicht das Tetragramm. Und Adonai gilt immer als die Eigenschaft des Richtens Gottes. Also, da der Gottesname an dieser Stelle als Adonai geschrieben ist und er sagt, dass die Größe in der Macht des Erbarmens sei, denn die Eigenschaft des Richtens ist gegen sie ausgebreitet und muss überwunden werden. Also es ist nur noch, weil ja bevor Mose eben mit der Langmut Gottes kommt, sagt er ihm, ich schlage es gerade mal auf, um die Formulierung richtig zu haben. Das heißt, gerade jetzt sollte sich die Kraft meines Herrn in deiner ganzen Größe zeigen. Und der Gegensatz ist irgendwo, dass hier von Kraft und Größe Gottes die Rede ist in Vers 14, 17 und in Vers 18 es dann um Langmut geht. Und Ramban das jetzt eben so interpretiert, dass die Größe und Kraft Gottes gerade in seiner Langmut liegt. Und bei den Eigenschaften erwähnte er langmütig und reich an Huld und erwähnte nicht, was in Exodus 34 noch heißt, und Wahrheit, also reich an Huld und Wahrheit. Denn nach dem Maß der Wahrheit sind sie schuldig. Und er erwähnte nicht, der Huld schafft Tausenden, denn nicht aufgrund der Verdienste der Väter betete Mose jetzt und erwähnte in diesem Gebet Abraham, Isaak und Jakob überhaupt nicht. Und der Grund dafür ist, dass das Land den Vätern gegeben wurde, und von ihnen sollen sie es erben. Aber sie rebellieren gegen die Väter und hatten keinen Gefallen an deren Geschenk, das den Vätern sehr wichtig war. Und wie könnte er sagen, dass du bei dir ihnen geschworen hast und dieses ganze Land gebe ich eurem Samen, wenn sie sagen, wir können dieses Geschenk nicht bekommen? Und er erwähnte nicht und Sünde in der Dreierreihe der Vergehen, da diese Böswillige und Verbrecher waren. Und ich weiß nicht, warum er nicht barmherzig und gnädig erwähnte. Vielleicht wusste Mose, dass das Richten über sie ausgespannt war und er ihnen auf ewig nicht vergeben wird. Und daher bat er nur um Langmut, dass er sie nicht wie einen Mann töte und sie nicht wie Vieh in der Wüste schlachte, dass sie an einer Plage sterben. Und da er jetzt nur um Langmut bat, sagte er zu ihm, ich habe verziehen gemäß deinen Worten, dass ich ihnen langmütig und reich an Huld sein werde. Und erwähnte, die Schuld der Väter heimsucht, zu sagen, dass, wenn es sich zeigen wird, dass er ihre Schuld nicht tilgt, die Schuld der Väter an den Söhnen heimsuchen und sie langmütig nehmen wird. Und von da kam das Urteil, ihnen ein Weinen für die Generationen, und zwar in dieser Nacht festzulegen, denn er suchte ihre Schuld an ihrem Samen heim. Wenn er jetzt hier von dem Weinen für die Generationen stirbt, greift er dann im Grunde auf einen Text in der Mishnah Taanit zurück, der nämlich sagt, weil die Israeliten damals umsonst in der Wüste geweint haben, ist in dieser Tag, der 9. Av, zum Tag für wirkliches Weinen geworden, weil an dem Tag nämlich der Tempel zerstört worden ist. Und so heißt es in der Mishnah, fünf Dinge geschahen unseren Vätern am 17. Tammuz und fünf am 9. Av. Am 17. Tammuz, das ist nämlich genau 40 Tage nach der Offenbarung am Sinai, also nachdem Mose wieder runterkommt, wurden die Tafeln zerbrochen, wurde das tägliche Opfer eingestellt, wurde eine Bresche in die Stadtmauer geschlagen, verbrannte Apostemus, möglicherweise Antiochus IV., die Tora und stellte ein Bild im Tempel auf. Am 9. Av wurde über unsere Väter verhängt, dass sie das Land nicht betreten werden. Wurde der erste und der zweite Tempel zerstört, wurde Betar eingenommen, was das Ende des Bar Kochba-Aufstandes bedeutete, und wurde die Stadt Jerusalem gepflügt, eben nach dem Bar Kochba-Aufstand, um das heidnische Elia Capitolina anzulegen. Ja, also damit geht Ramban in der Heimsuchung sehr weit, dass es also nicht nur die Söhne sind, die jetzt 40 Jahre in der Wüste sein werden, sondern dass das noch viele Generationen später kommen wird. Ich mache, glaube ich, erst noch mal weiter mit dem Verzeihen, weil das eigentlich dazugehört, nachdem diesem Gebet, das Mose sagt, Gott dann, ja, ich habe verziehen gemäß deinen Worten. Und das sind eigentlich zwei Fragen, die die Ausleger stellen. Die eine ist, in welchem Tempus man das Verzeihen zu sehen hat, ob es sich auf die Gegenwart oder die Vergangenheit bezieht. Und was das jetzt genau heißt, gemäß deinen Worten, welche Einschränkung sozusagen da drin liegt. Und Rashi sagt dazu, aufgrund dessen, was du gesagt hast, dass sie nicht sagen, weil er es nicht vermochte, also weil Gott es nicht geschafft hat, sie ins Land zu führen. Das heißt, das ist gemäß deinen Worten, weil du, Mose, mir gesagt hast, ich kann mir nicht leisten, die Israeliten zu vernichten, deswegen verzeihe ich ihnen. So interpretiert es Rashi. Sein Enkel Rashbam schreibt dazu, ich habe verziehen, ich verzeihe jetzt, gemäß deinen Worten, dass ich sie nicht auf einmal mit einer Plage schlagen werde, sondern ihnen bis zu 40 Jahre verlängern werde. Also jeder zu seiner Zeit innerhalb der 40 Jahre sterben wird. Eigentlich bezieht hier Rashbam das gemäß deinen Worten auf das langmütig, eben nicht sofort reinzuschlagen, sondern die 40 Jahre zu lassen. Ramban sagt, dem Volk als Ganzem, dass er sie nicht mit einer Plage schlagen und sie vernichten und ihn, Mose, zu einem größeren und mächtigeren Volk als sie machen wird und sie und ihr Same von der Erde verschwinden werden. Sondern er wird ihnen verzeihen dahingehend, dass ihre Söhne das Land erben werden und dass sie nicht bei einer Plage sterben werden und verhängte, dass ihre Leichen in der Wüste vergehen werden und jeder dort sterben wird, wenn sein Tag kommt. Also sozusagen das Kollektiv ist nicht am Ende und auch die Schuldigen sterben nicht sofort. Es ist sozusagen etwas in mehreren Stufen und immerhin die Söhne werden das Land ja erben. Chiskuni bringt noch einen anderen Akzent, der das Verzeihen eigentlich mehr auf die Vergangenheit zurücklegt. Nämlich zu sagen, einmal bei der Angelegenheit des Kalbes habe ich ihnen nachgegeben. Aber jetzt werde ich ihnen nicht verzeihen, sondern an ihnen vergelten. Eine andere Auslegung, ich habe verziehen, ich verzeihe gemäß deinen Worten. Wie du gesagt hast, dass ich tun muss und ich werde nichts ungetan lassen. Du hast gesagt, langmütig, siehe, ich bin mit ihnen langmütig und vernichte sie nicht jetzt. Du hast gesagt und reinigt, sicher nicht reinigt, gewiss werde ich sie nicht reinigen, wie es heißt, doch so wahr ich lebe, wird seine Ehre die ganze Erde erfüllen. Meine Ehre wird bestehen bleiben, dass sie nicht sagen, weil er es nicht vermochte. Denn ich werde ihre Söhne in das Land führen. Du hast gesagt, die Schuld der Väter an den Söhnen heimsuchen. So werde ich es tun, denn ich werde die Söhne 40 Jahre lang mit ihren Vätern durch die Wüste bewegen. Und die Söhne werden die Schuld ihrer Väter tragen dadurch, dass sie das Land nicht sofort betreten werden. Was jetzt liturgisch spannend ist, dass dieser Satz Gottes, ich habe verziehen gemäß deinen Worten, ganz wichtig in der Liturgie des Yom Kippur, des Versöhnungstages geworden ist. Und zwar taucht das beim ersten Mal schon auf in dem Gebet, mit dem der Yom Kippur beginnt, das Kol Nidrei. Ein Text, wo man gar nicht genau weiß, wann er eingeführt worden ist. Für viele ist der Höhepunkt von Yom Kippur, etwas, was sie auch gefühlsmäßig gar nicht unter keinen Umständen darauf verzichten wollen, obwohl die Rabbinen eigentlich ein Riesenproblem damit gehabt haben, weil es nämlich eigentlich heißt, zu sagen, alle unsere Gelübde sind null und nichtig. Und das geht eigentlich nach jüdischer, halachischer Auslegung nicht so einfach. Und ein Gelübde zu annullieren ist wenn es überhaupt geht, eine hochkomplizierte Sache, wo der Rabbiner jemanden interviewen muss, lange, was er mit dem Gelübde gemeint hat und ob man es vielleicht irgendwie lösen kann. Also man kann nicht einfach sich hinstellen und sagen, es ist alles aufgehoben. Und im 19. Jahrhundert waren auch Rabbiner gegen diesen Text, weil sie gesagt haben, das ist ein Fressen für Antisemiten. Die hören ja, dass man sich bei Juden auf nichts verlassen kann. Alle ihre Versprechen, die sie gemacht haben, annullieren sie. Aber trotz all dieser Bedenken, der Text hat sich gehalten, hat eine sehr schwermütige Melodie, der wird dreimal gesungen mit jeweils sich steigender Stimme. Das Fürbitters und am Ende kommt eben der Satz vom Verzeihen Gottes. Also der Text heißt zunächst mal, und der wird auf Aramäisch gesungen, was damals die Sprache war, die alle verstanden haben, heute eher keiner mehr versteht, aber man hat es auf Aramäisch gelassen. Alle Gelübde, Entsagungen, Bannsprüche, Umschreibungen oder Nebenbezeichnungen derselben, Strafen und Schwüre, die wir geloben, schwören, als Bann aussprechen und als Verbot uns auferlegen, also alle Formulierungen sind sozusagen genommen, von diesem Versöhnungstage bis zum nächsten Versöhnungstage, der uns zugutem kommen möge, sie alle bereue ich, sie alle seien aufgelöst, erlassen, aufgehoben, ungültig und nichtig, ohne Geltung und ohne Bestand. Unsere Gelübde seien keine Gelübde, unsere Schwüre keine Schwüre. Und es sei verziehen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und dem Fremden, der in ihrer Mitte weilt, denn vom ganzen Volke geschah es aus Irrtum. Und das ist im Grunde genommen jetzt dann die Fortsetzung, verzeih doch die Sünde dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und wie du verziehen hast diesem Volke von Ägypten bis hierher. Und dort heißt es in genau unser Vers, da sprach der Ewige, ich habe verziehen nach deinem Worte. Und hier habe ich noch einen Text von dem Rabbiner Eli Munk ausgewählt. Der war in Frankreich geboren, aber von deutschen Eltern, hat in Deutschland seine Rabbinerausbildung gemacht, war auch noch bis Mitte der Nazizeit in Deutschland Rabbiner, dann in Frankreich, hat die Nazizeit in der Schweiz überlebt und er hat einen sehr wichtigen Kommentar, der auch ins Hebräische übersetzt worden ist, zu den Gebeten geschrieben. Und er schreibt hier über die Bedeutung dieses Textes: Von besonderer Bedeutung ist endlich noch die kabbalistische Literatur über dieses Stück, da sie mehr als alle sonstigen Vermutungen geeignet ist, das Rätsel seines siegreichen Fortbestandes und seiner hervorragenden Stellung aufzuhellen. Also dass Kol Nidre nie abgeschafft worden ist, obwohl so viele Rabbinen es abschaffen wollten. Sie, also die kabbalistische Deutung, geht von dem Grundgedanken aus, dass die Institution der Auflösung von Gelübden sich in der Tora kaum belegt findet und darum völlig in der Luft schwebt, wie dies die Mishnah Chagigah ausdrückt. Gleichwohl beruht aber die Erhaltung und Rettung Israels auf der Aufhebung eines von Gott in seinem Zorn gesprochenen Schwures, wie der Talmud an der gleichen Stelle mit Hinblick auf den Psalmvers 95,11, wie ich in meinem Zorn geschworen habe, und so weiter ausführt, da es sich um die Bestrafung des Geschlechtes der Wüste handelte. Ebenso hat Moses bei der Sünde des goldenen Kalbes die Aufhebung des göttlichen Vernichtungswortes erwirkt. Endlich wird in einer Agada des Rabba Baba Chana erzählt, wie eine Stimme vom Himmel klagend ausruft: Wehe, dass ich geschworen habe, meine Kinder in die Verbannung zu schicken. Doch nun, da ich es getan, wer vermag den Schwur aufzuheben? Auf diese Äußerungen nimmt nach Ansicht der Kabbalah das Kol Nidre-Gebet Bezug. In feierlichster Weise, am Vorabend des Tages, an dem Israel seine Versöhnung mit Gott besiegelt, in Gegenwart aller Gemeinden Israel, verkündet es dreimal nacheinander in den Tönen der qualvollsten Sehnsucht, dass das göttliche Torah-Gesetz die Auflösung von Gelübden und Schwüren sehr wohl gestatte, wie dies im Angesichte der ganzen Nation und am heiligsten Tage des Jahres augenblicklich vollzogen werde. Und in dieser symbolischen Rechtsvollstreckung liegt schweigend die heimliche Beschwörung eines bedrängten Volkes, die im tiefsten Grunde an seinen Vater im Himmel gerichtet ist, dass er es ihm gleich tun möge. Und den Schwur, mit dem er über seine eigene Schechina und gleichzeitig über Israel, das Golus, das Exil, verhängt hat, nunmehr aufheben möchte. Und er möge sich erweichen lassen und den Leiden des Golus ein Ende bereiten, so wie er sich einst durch die Bitten von Moses bestimmen ließ, das Wort der Vernichtung, das er über Israel gesprochen, zunichte zu machen. Und mit den Worten, ich habe verziehen nach deinem Worte, die einst am 10. Tischri gesprochen wurden, und seither die Zauberworte des Yom Kippur geblieben sind, Verzeihung gewährt. Ja, soweit hier die Texte. Was gibt es da an Nachfragen, Anmerkungen? Herr Schmidt?
Ja, ich wollte gerne zurück eben nach dem Text über die zwei Texte nebeneinander mit dem Satz und reinigt sicher nicht reinigt. Muss ich das so verstehen, wie das bei Rashi steht, von dein Wort zu tun und reinigt, die nicht umkehren, und sicher nicht reinigt, die nicht umkehren. Weil ich habe die, weil ja, die Logik ist ganz anders, als wir logisch denken, glaube ich, denke ich, habe ich gelernt. Im Hebräischen wird ganz anders gedacht. Ich habe so viele verschiedene Übersetzungen da gefunden. Und wenn es so ist, wenn ich so denken darf, wie Rashi hier sagt, dann verstehe ich es. Sonst ist mir der Text noch ziemlich undeutlich. Und das Zweite, was ich fragen wollte, hat das dann auch was mit Verziehen zu tun oder nicht?
Ja, das Erste ist relativ einfach zu sagen. Das Reinigen ist sozusagen von der Schuld zu reinigen und damit verzeihen. Das ist der Gedanke. Und das andere ist eben wirklich eine schwierige Frage. Also es ist sicher kein Zufall, dass Sie da unterschiedliche Übersetzungen von gefunden haben. Also auf Hebräisch ist das Nake, Loje Nake.
Ja,
ist diese Technik, die oft benutzt wird, ein Verb zweimal zu sagen in unterschiedlichen Formen, und da steht eigentlich immer dahinter, dass es betont wird. Und hier ist es eben, die Verneinung steht erst beim zweiten Mal, aber genau. Nach der normalen hebräischen Grammatik müsste man eigentlich sagen, und sicher nicht reinigen wird.
Ah, ja.
Dass das eigentlich damit gemeint ist. Aber Rashi nimmt es hier auseinander und zieht es in zwei Teile. Und es steht da eigentlich auch in der liturgischen Tradition, die ja diesen Vers auch entgegen der Grammatik, aber eben mit einer theologischen Aussage nach dem ersten und reinigte abbricht. Das ist eigentlich schon der eigentliche Skandal in Exodus 34 bei den 13 Eigenschaften des Erbarmens, dass man den Vers mitten in der Formulierung abbricht und damit aufhört und er wird reinigen. Und das nicht, er wird nicht reinigen, wird nicht mehr weitergebetet. Das steht zwar im biblischen Text, aber in der Liturgie wird es nicht benutzt. Und schafft dann nochmal viel stärker den Eindruck, als wenn es nur ein Reinigen und nicht ein Nichtreinigen gibt. Also es ist, ich denke, ein bewusstes Gehen gegen die normale Grammatik, um es auf eine andere Weise auszulegen.
Ja gut, ich musste noch ein bisschen darüber nachdenken, weil ich das in der Tat, ich dachte auch, vielleicht hat es auch mit Deutsch zu tun, aber es hat auch nichts mit
Nein, es ist ein Problem, wie man mit diesem doppelten Verb, von dem eben nur die zweite Form verneint ist, wie man damit umgeht.
Sozusagen. Aber sind beide ein Piel, das habe ich gefunden. Also,
ja.
Das ist eine kräftige Aussage.
Ja. Und ich glaube, eben hier das Besondere ist halt, dass das zweite verneint ist. Das schafft die Möglichkeit, eben es nicht nur als Verstärkung, sondern als auch als zwei verschiedene Seiten zu sehen.
Ach, okay, gut. Danke.
Gut, ich bin jetzt nicht ganz sicher in der Reihenfolge. Ich glaube, Brigitte hatte sich auf jeden Fall gemeldet.
Ja, nochmal zu dem Kol Nidre. Ich habe das lange auch nicht verstanden und dann aber irgendwie kapiert, dass diese, was man ja erst gar nicht mal versteht, die Aufhebung der Gelübde und Bannsprüche und all diese Dinge, von denen wir ja eigentlich annehmen, dass sie weiter Bestand haben, dass das wirklich die Tiefe dieser Erneuerung zeigt. Ja, das alles zu überprüfen und dann neu zuzustimmen, ob das so sein soll. Und mit dem Text von dem Eli Munk kriegt es ja nochmal, also für mich auf jeden Fall, den ich eben nicht kannte, nochmal eine Tiefe, weil da eben er hervorhebt, dass das göttliche Vorbild ist, der ja in der Lage ist, seine Bannsprüche und seine Verurteilungen wieder rückgängig zu machen oder zu einem anderen Zeitpunkt anders die Sache anzuschauen. Und das finde ich ganz toll.
Ja, also ich denke auch, wenn sozusagen die Rabbiner daran gescheitert sind, das Gebet zu streichen mit ihren theologischen Bedenken, ist das dieser Weg sicher der beste, ihm wirklich einen tiefen Sinn zu geben und dann vielleicht auch zu sagen, auf die Weise ist es vielleicht auch wirklich ganz wichtig, damit den Versöhnungstag zu begehen.
Ja, und es ist wirklich eine Tiefe, die dieser Tag dadurch hat, ja, dass er so umfassend alle Dinge aufhebt.
Ja, es wird ja auch, ist auch ein ganz besonders, also es kommen ja alle schon, was eigentlich normalerweise zum jüdischen Gebet sind ja nicht alle am Anfang da, aber niemand will, bei Kol Nidrei will niemand zu spät kommen. Es sitzen wirklich alle da und es ist auch das einzige Mal im Jahr, wo man beim Abendgebet sich in den Gebetsmantel, sich alle einhüllen und neben demjenigen, der den Text vorträgt, stehen zwei Leute aus der Gemeinde, die Torahrollen halten. Also es ist wirklich auch so in der ganzen äußeren Ausgestaltung ein wirklich ein sehr, sehr feierlicher Moment. Schwester Margareta.
Ich habe zwei Dinge beim, das ist die letzte Zeile auf der Seite 5, das gehört ja noch zum Kol Nidrei, oder?
Ja.
Was da heißt, denn vom ganzen Volk geschah es aus Irrtum. Was das meint? Was geschah aus Irrtum? Also dieses Versagen in der Wüste oder was meint es?
Ich denke auch die Gelübde, die man annullieren will.
Ah, okay.
Zu sagen, dass da im Grunde genommen, wir haben sie unter falschen Prämissen geschlossen. Und
was immer sie wären, ne?
Ja, und es ist ja auch grundsätzlich so, dass die Opfer für die Sühne ja nur für Vergehen aus Irrtum, nicht für böswillige Vergehen gebracht werden. Da sagt man so, wenn man jemand was böswillig getan hat, da kann man kein Opfer für bringen. Da muss man, kann man vielleicht Gott darum bitten, dass er verzeiht, aber da gibt es keinen Mechanismus sozusagen. Also dass etwas aus Versehen getan zu haben, ist der leichtere Weg, sozusagen aus der Sache rauszukommen.
Und das Zweite, zu dem Text vom Eli Munk, das habe ich dann schon so verstanden, dass im Grunde immer noch dieser Schwur Gottes über dem Volk liegt. So scheint er das ja zu verstehen. Und dass deshalb praktisch er sagt, wir hören nicht auf zu bitten in der Hoffnung, dass dieser Schwur von uns weicht. Das ist ja dann schon eine sehr tragische Sicht eigentlich. Oder ja, darum ist das ja auch.
Nicht vergessen, das ist ja auch ein Text, der vor der Gründung des Staates Israel geschrieben ist. Das ist zum ersten Mal 1933 veröffentlicht worden. Also aus einer Perspektive, wo er eben auch von der Golus, von dem Exil spricht. Ich weiß nicht, ob er es nach 1948 anders geschrieben hätte. Sozusagen der Gedanke, wir sind ja immer noch im Exil.
Immer noch, genau. Das hat ja vorhin auch jemand gesagt. Das
ist immer noch nicht erfüllt. Wahrscheinlich hätte das auch nach 1948 nicht grundsätzlich anders formuliert, vermute ich mal, aber kann ich nicht sicher sagen. Sozusagen, unser Leben hat ja immer noch Dinge, die, ja, wo noch nicht alles vollkommen ist. Und da ist immer noch etwas von diesem Schwur, wo man eigentlich nur hoffen kann, dass das Elend, was irgendwo ein Elend ist, was ihr sagt, es ist ja auch gerade die Kabbalah. Und die Kabbalah sieht ja eigentlich spätestens mit der lurianischen Kabbalah nach der Vertreibung aus Spanien, ist eigentlich der Gedanke da, dass es im Exil zu sein, ist keine Strafe für ein konkretes Ereignis, sondern es ist ein wesensmäßiges Sein an Exilserfahrung, an der auch Gott selber mit seiner Schechina Anteil hat und sowohl Gott als auch Israel irgendwann mal rauskommen möchten, sozusagen. Das ist das, was dahinter steht.
Aber hier ist es ja immer noch sehr negativ, ne? Diese qualvolle Sehnsucht. Etwas,
das gehört natürlich auch, weil wir über Yom Kippur reden, wo natürlich auch um Verzeihung gebeten wird. Aber, und ich denke, es ist ja auch diese, was er, wo Rabbi Barbachana zitiert, wo Gott selber ja klagt, wehe, dass ich geschworen habe, meine Kinder in die Verbannung zu schicken. Ja. Also auch da immer zu sagen, Gott selber leidet an den Bestrafungen, die er macht. Da gibt es auch im Midrasch zu den Klageliedern, da gibt es viele solcher Aussagen, wie Gott selber weint über das, was er getan hat.
Und ja, wie er aus der Nummer auch nicht rauskommt sozusagen, ja, weil er sich selber ernst nehmen muss.
Hier im Grunde genommen eine Möglichkeit gebeten wird, schau dir das an, es gibt eine Möglichkeit, da rauszukommen.
Ja, danke.
Ja, Herr Müller.
Irrtum. Leider, tut mir leid, ich war noch drin.
Ja, also wir sehen hinter diesem Text, dieser Geschichte von dem Auskundschaften und von der Reaktion Gottes darauf, da steckt eine Menge an theologischen Dingen hinter, also einfach nur Gedanken, die angerissen werden konnten. Und schließen möchte ich mit einem Text, der, glaube ich, inhaltlich wesentlich leichter zu verstehen ist, aber die Schaufäden sind natürlich auch eine ganz wichtige Sache, ein Gebot, das man täglich erfüllt. Und ich habe einen Text gefunden von Rochelle Allebis, eine in Holland in Leiden geborene Jüdin, die in Zürich lebt. Und was aus einem Buch, wo ich aus irgendeinem Grund bisher vergessen habe, dass ich es im Bücherschrank stehen habe, was nämlich eine Sammlung ist von Aufsätzen zu Frauen zum Wochenabschnitt und eben im Deutsch, auf Deutsch auch ist. Und von daher habe ich gedacht, dass es dieser Text hier zu dem Talit, zu eben dem Kleidungsstück, an das man die Schaufäden befestigt, aus einer feministischen Sicht eigentlich sehr interessant ist. Also sie schreibt, in Schlach Lecha wird von verschiedenen Momenten erzählt, in denen das Volk oder ein Einzelner das Vertrauen in Gott verliert oder ein Gebot nicht beachtet. Die Strafen für dieses Verhalten sind drastisch. Die Ungläubigen sterben in der Wildnis oder durch das Schwert der Kanaaniter. Der Gotteslästerer wird ausgestoßen und der Mann, der sich nicht an die Schabbatvorschriften hält, soll gesteinigt werden. Dann am Schluss wird das Gebot der Tzitzit, der Schaufäden, formuliert, als ob Gott zeigen möchte, dass er diese Überschreitungen und die Strafen bedauert, dass er die Schwierigkeiten für die Menschen, sich an die Vorschriften zu halten, anerkennt und dem Volk deshalb ein Hilfsmittel reichen will, damit es sich zu jeder Zeit an die Gesetze erinnert und sich nicht mehr verführen lässt. Das Gebot, Tzitzit zu tragen, richtet sich an Bnei Israel, die Kinder Israels. Es sei euch zu Tzitzit, damit ihr sie sehen und euch an alle Gebote des Ewigen erinnert und sie erfüllt. Die Weisen haben daraus abgeleitet, dass Sehen zu erinnern und Erinnern zu handeln führt. Im Talmud wird das Tragen von Tzitzit gleichgesetzt mit dem Erfüllen aller Gebote der Tora. Man soll die Tzitzit an den Ecken der Kleider befestigen, damit sie sichtbar sind. Sie erfüllen die gleiche Funktion wie die Mesusa, die Türkapsel für die Wohnung, und die Tfilin, die Gebetskapseln während des Gebets. Das Gebot, wie es in der Tora formuliert wird, meint ein Kleidungsstück, das sichtbar getragen wird. Eine Art Mantel mit vier Ecken. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels, als die Juden unter anderen Völkern wohnten, übernahmen sie andere Kleidungsgewohnheiten und suchten nach anderen Lösungen für die Vorschrift der Tzitzit. Je nach Zeit und Wohnort spielte auch Angst vor Verfolgung eine Rolle. So entstand der Talit Katan, der kleine Talit, ein kleines Untergewand mit vier Ecken, an welche die Tzitzit geknüpft werden. Das Gebot der Tzitzit wurde im Laufe der Zeit immer wieder thematisiert und die Praxis änderte sich je nach den verschiedenen Zeiten und Gemeinschaften. Die erste wichtige Frage war, um welche Art von Vorschrift es sich handelt. Ist sie zeitgebunden, geht sie nur tagsüber oder sollte man die Tzitzit auch in der Nacht tragen? Sind etwa blinde Menschen von dieser Vorschrift ausgeschlossen oder sind Frauen von ihr befreit? Es wurde von den Rabbinen entschieden, dass es sich hier um ein positives, zeitgebundenes Gebot handelt. Blinde sollen Tzitzit tragen, damit andere die Fäden sehen können. Frauen aber sind freigestellt. In Bezug auf Frauen gab es von Anfang an auch Minderheitspositionen. Rabbi Yehuda verpflichtete alle Frauen in seinem Haushalt, Tzitzit zu tragen. Die Geonim, die Leiter der babylonischen Talmudschulen im 6. bis 11. Jahrhundert, übernahmen den talmudischen Standpunkt, das heißt, Frauen wurden vom Tragen der Tzitzit freigestellt. Woher kommt diese Befreiung der Frauen? Frauen konnten, wie Sklaven und Kinder, nicht frei über ihre Zeit verfügen, denn die familiären Verpflichtungen hatten immer Vorrang. Es wurde argumentiert, dass Mann, die Frauen nicht dauernd Konflikten aussetzen, ihnen die Entscheidungen zwischen Mitzvot und Pflichten als Ehefrau und Mutter abnehmen wollte. Diese Argumentation ist aber problematisch, weil die Freistellung auch Frauen ohne familiäre Verpflichtungen, Kinderlose, Witwen, Geschiedene, Unverheiratete mit einschließt. Andererseits gibt es zeitgebundene Vorschriften, die auch für Frauen verbindlich sind. Zum Beispiel Kerzen anzünden vor Schabbat. Befreiung bedeutet, dass die Erfüllung dieser Vorschriften nicht obligatorisch ist. Freigestellt ist nicht gleich verboten, obwohl es vor allem in späteren Zeiten immer mehr in diese Richtung interpretiert wurde und Frauen von bestimmten Mitzvot de facto ausgeschlossen wurden. Der Ausdruck befreit wird auch heute in gewissen Zusammenhängen eher als Höflichkeitsform für unerwünscht benutzt. Heute wird aufgrund dieser Gedanken argumentiert, dass die modernen Frauen frei über ihre Zeit verfügen können und dass sie als Konsequenz von keiner Vorschrift mehr befreit sind. Unter den Rabbinen, und zwar den Rishonim im 10. bis 16. Jahrhundert, die sich dagegen wehrten, dass Frauen Tzitzit tragen, entwickelte sich ein Argumentarium mit neuen Begründungen. Tzitzit gehören zur Männerkleidung und seien deshalb nicht erlaubt. Eben genau der Vers in Deuteronomium, wo es heißt, Frauen sollen keine Männerkleider tragen, wurde von einigen so verstanden, dass hier Tzitzit und Tfilin gemeint sind. Frauen hätten keinen reinen Körper, Frauen sollten sich in der Öffentlichkeit zurückhaltend benehmen. Diese Rabbinen protestierten dagegen, dass Frauen Tzitzit tragen. Interessanterweise scheint es kein explizites Gebot gegeben zu haben. Die Periode der Rishonim wurde mit dem Kodex von Rabbi Yosef Karo, dem berühmten Shulchan Aruch, abgeschlossen. Karo äußerte sich kurz und bündig über das Thema. Es handelte sich um ein positives, zeitgebundenes Gebot, demzufolge seien Frauen davon ausgeschlossen. Weshalb wurde so intensiv über Frauen und Tzitzit diskutiert? Im biblischen Text werden Tzitzit den Frauen nicht verboten und im Begriff Bnei Israel sind Frauen prinzipiell eingeschlossen. Daher stammt, vermute ich, die Hemmung, Frauen die Tzitzit ganz zu verbieten. Hat es vielleicht, wie bei den Tfilin, mit der Sehnsucht nach einer exklusiven Beziehung zu Gott zu tun? Eine Beziehung, die entsteht, wenn man sich in den Talit einhüllt? Eine Beziehung, die Männer nicht mit Frauen teilen wollen? Die Idee der Exklusivität ist im Judentum sehr präsent. Es wird gerne hervorgehoben, dass wir das von Gott auserwählte Volk sind. Obwohl es auch viele Torahstellen gibt, in denen die Gültigkeit des Textes für alle Menschen betont wird. Vielleicht wird dieses Konzept der Exklusivität, in dem eine spezielle Beziehung zu Gott beansprucht wird, von den Rabbinen aufgenommen und auf die unterschiedliche Beziehung von Männern und Frauen zu Gott angewendet. So konnten Männer die Frauen aus bestimmten Bereichen der religiösen und spirituellen Erfahrungen ausschließen. Dazu passt auch die Vorstellung von Gott als einem eher männlichen Wesen, das den Männern näher steht als den Frauen. Der Talit in der Synagoge hat verschiedene Funktionen und Bedeutungen. Einerseits erzeugt er das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Er wird über die individuelle Kleidung gelegt. Andererseits ermöglicht er die für das Gebet wichtige Kavana, die besondere Konzentration und meditative Stimmung. Eingehüllt in den Talit ist jeder bei sich und stellt den Kontakt zu Gott her, unterstützt durch die Gebetsgemeinde. Auch zu Hause kann das Beten im Talit diesen Effekt haben. Auch dann stellt er Gemeinschaft mit allen Betenden auf der Welt her und erleichtert es, mit Kavanah zu beten. Bis heute kostet es Frauen in den meisten Gemeinden eine große Überwindung, mit einem Talit zum Morgengebet zu erscheinen. Dazu zum Schluss zwei Erfahrungsberichte. Zunächst von Rabbinerin Lisa Gelber, die Direktorin des konservativen Rabbinerseminars, Jewish Theological Seminary. Einige meiner liebsten Kindheitserinnerungen sind die, wo ich am Schabbat mit meinem Großvater in Schul in der Synagoge sitze und seinen Talit mit ihm teile. Während des ganzen Gottesdienstes spielte ich mit den Tzitzit. Ich genoss das Gefühl der Schaufäden, die ich durch meine Finger gleiten ließ. Und ich machte systematisch neue Knoten, die ich vor dem Ende des Gottesdienstes wieder in Ordnung brachte. Jeder Knoten stellte einen Segen für mich oder meine Familie dar. Und ein Text von Adina Ben-Hurin, der Frau von Tuvia Ben-Hurin und der Schwiegertochter von Shalom Ben-Hurin. Es war ein langer Prozess. Zuerst war da die Idee, dass es schön und stimmig wäre, einen Talit zu tragen. Dann starb mein Vater und ich bekam seinen Talit. Ich habe ihn getragen, bis er durchsichtig geworden war. Nachher erbte ich den farbigen meines Sohnes, der selber einen anderen wollte. Heute wäre es mir in der Synagoge ohne Talit nicht mehr wohl. Es hat viel mit einem Gefühl von Intimität und Geborgenheit zu tun. Ja, soweit der Text über die Tzitzit. Und da Anmerkungen, Nachfragen?
Ja, gerne. Ich habe einen Satz nicht, verstehe ich nicht so gut, oder hat das damit zu tun, dass gedacht, hier so gedacht wird, wie auch die katholische Obrigkeit über Frauen denkt? Also, wo war das auch wieder? Nee, wo war das jetzt? Ah ja, hier, bei Seite 8, nehmen wir den ersten Absatz. Es handelt sich um ein positives, zeitgebundenes Gebot, demzufolge seien Frauen davon ausgeschlossen, Punkte, Punkte, Punkte. Also,
ja, die drei Punkte nicht kommen dadurch, dass ich ein Stück aus dem Text danach weggelassen habe.
Also, ich verstehe das dann sowieso nicht. Also, wieso demzufolge seien Frauen davon ausgeschlossen?
Weil das ist der allgemeine Kontext, dass grundsätzlich bei positiven Geboten, also nicht Verbote, sondern Dinge, die man selber aktiv tun soll und die an eine bestimmte Zeit gebunden sind, das ist eine rabbinische Kategorie, wo Frauen, Kindern und Sklaven von ausgenommen sind. Wobei es da auch eine Menge Ausnahmen gibt, das funktioniert nicht wirklich so, aber sozusagen die Kategorie existiert und von daher kann daher in dieser Logik Rabbi Yosef Karo sagen, also wenn wir einmal eindeutig entschieden haben, das ist ein positives, zeitgebundenes Gebot, das bestreitet niemand, das ist Konsens, folgt daraus automatisch, dass die Frauen davon, sie schreibt jetzt ausgeschlossen, man müsste normalerweise, ich habe jetzt nicht mal ich vermute mal, dass die Formulierung ausgeschlossen schon ihre Interpretation ist. Wie sie ja vorher erklärt hatte, das ausgenommen ist ja noch nicht verboten. Aber es wurde oft wie ein Verbot interpretiert und wahrscheinlich hat sie darum ausgeschlossen und nicht ausgenommen geschrieben.
Okay. Gut, ja, jetzt ist dann. Danke.
Ja, Brigitte?
Ja, so eine, diese Texte am Ende, die so schön sind und so deutlich machen, wie es auch für Frauen bedeutsam sein kann, den Talit zu tragen. Und dann muss ich natürlich sofort an die Frauen der Mauer denken und wie es heute so unfassbar schwierig ist für diese relativ kleine Gruppe von Frauen an der Klagemauer eben mit Talit und Tefillin zu beten und Zehntausende orthodoxe Juden rundherum, die sie niederschreien und niederpfeifen mit ihren Trillerpfeifen, nur um das zu verhindern, dass sie das heute tun. Ja, das ist das zeigt halt, wie schwierig das immer noch ist, gegen diese Vorstellungen anzukommen.
Ja, man merkt wirklich, welche ungeheuren Emotionen das weckt, die eigentlich rational in keinem Verhältnis zu der halachischen Situation stehen, weil es gibt eine Menge anderer positiver, zeitgebundener Gebote, die Frauen erfüllen und kein Mensch regt sich drüber auf. Aber bei den Tzitzit und den Tefillin ist es anders. Und es ist natürlich gerade an der Klagemauer, an der Westmauer, die ja doch für viele Juden ein heiliger Ort ist, ein besonderer Ort zum Beten. Und da eine Frau eben nicht sicher sein kann, dass sie, wenn sie da mit Talit und Tefillin beten möchte, dass das unbeschadet verstanden vor sich gehen wird.
Ja. Ja.
Herr Müller?
Diese Tzitzit, die bestehen ja aus, ich glaube, 5 weißen Fäden. Früher war da noch ein blauer dabei. Weiß man, warum der blau war?
Weil das hat man unterschiedliche Erklärungen für, ich glaube, die Haupterklärung, so ist blau als die Farbe des Himmels, die so eine besondere Beziehung zu Gott dann auch andeutet. Und dies eigentlich, also dieser blaue Faden ist eigentlich der Hauptfaden, der erinnern sollte. Der wurde aus einer besonderen Schnecke her produziert und irgendwann hat man aufgehört, damit diesen blauen Faden dazu zu tun, weil man nicht mehr genau diese Schnecke hat und nicht mehr genau die Farbe herstellen konnte. Aber es gibt eine wachsende Zahl von Juden, die heute ja wieder auch diesen blauen Faden, also gerade die nationalreligiösen Juden, da gibt es, also die Ultraorthodoxen werden es nicht tun, aber bei den Nationalreligiösen gibt es eine wachsende Zahl, die wieder diesen blauen Faden auch da einflechten. Ich hab nicht genau die Argumentation verfolgt, wie Sie sagen, dass Sie sozusagen die richtige Farbe wiedergefunden haben, aber es ist in wachsenden Kreisen akzeptiert.
Gut, danke.
Ja, dann sind wir für heute durch mit einer total anregenden Diskussion, die wirklich auch viel zeigt von dem, was der Text hergibt. Ich hoffe, dass nächstes Mal genauso spannend wird. Da haben wir die Revolte von Korach, die auch eine Menge Fragezeichen aufwirft und sicher auch psychologisch auch nochmal einige Dinge bringt. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Dankeschön.
Dankeschön. Wiedersehen.
Danke, auf Wiedersehen.
Ade.